Gut, ich möchte jetzt etwas zu diesem dreiteiligen Menschen bei Swedenborg sagen und dann dasselbe nochmal bei Lorbe aufnehmen. Und da es nun so ist, dass sich mir allmählich immer mehr erschlossen hat, dass sich Swedenborg und Lorbeer einesteils wunderbar ergänzen, das ist mein Credo, das sage ich also dann regelmäßig, also auch jetzt. Swedenborg und Lorbeer ergänzen sich sehr gut. Sie sind die beiden Kronzeugen der Neuoffenbarung Christi, aus denen das neue Jerusalem, also eine ganz neue Religionsform, in der Spiritualität, inneres Gotterleben eine Rolle spielen werden, die zentrale. Swedenborg und Lorber sind eben die beiden Großpropheten dieser Botschaft und haben gegen andere Anschauungen fundamentale Gemeinsamkeiten, zum Beispiel im Trichotomismus. Aber sie setzen auch unterschiedliche Akzente und ich fände es ein bisschen schade, wenn man jetzt die andere Klangfarbe des anderen Instrumentes etwas überhört. Ja, es ist ja gerade auch schön, wenn man ein Orchester hört und man hört die Geige raus und man hört, was hört man sonst noch raus, die Posaune oder die Flöte, Piccolo-Flöte und so weiter. Die spielen sogar während derselben Sinfonie unterschiedliche Melodien, ja, und ergänzen sich zu einem Ganzen. Und doch ist es am Ende eine Sinfonie. Und so ist es ganz gut, in dem Neuoffenbarungsgeschehen sich auch der Unterschiede bewusst zu werden, die sich aber doch zu einer Symphonie vereinen. Also Swedenborg. Also Swedenborg hat die Dreiteilung, und das wird auch manchmal in der Interpretation verwechselt. Ich habe leider jetzt kein Zitat gefunden, aber ich kenne einige Neuoffenbarungsfreunde, die Swedenborg und Lorber vereinen wollen und jetzt mit lorberschen Augen Swedenborg lesen und die lorberschen Begriffe und Vorstellungen, die sie sich gebildet haben, in Swedenborgs Begrifflichkeit wiederfinden wollen und damit diese Klangfarbe Swedenborgs nicht wirklich wahrnehmen. Also bei Swedenborg lautet das trichotomische Menschenbild Anima, Mens und Corpus. Anima, Mens und Corpus. Das heißt also Seele, der Mensch besteht aus Seele und die Seele ist bei Swedenborg das Innerste. Dann besteht der Mensch aus Mens, das ist Gemüt bei Swedenborg, wird als Gemüt übersetzt, aber kann auch als menschlicher Geist übersetzt werden. Der Sitz des Gemütes, das wird euch jetzt überraschen, der Sitz des Gemütes ist bei Swedenborg nämlich erstmal das Gehirn. Also wir dürfen in Swedenborg, das ist die erste Warnlampe, die man aufstellen muss, wenn man Swedenborg verstehen will. Der Mensch, das Gemüt oder der menschliche Geist bei Swedenborg hat seinen Sitz im Gehirn und nicht, wie wir vielleicht vermuten würden, im Herzen. Das ist etwas Spezifisches, was bei Lorber dazukommt. Und dann gibt es den Körper. Also Swedenborg hat Seele, menschlicher Geist und Körper. Und die Seele ist bei ihm das Innerste. Ich bitte euch, das jetzt ein bisschen erstmal so auszuhalten. Wir werden dann sehen, wie es bei Lorber ist und werden dann versuchen, aus beiden Vorstellungen eine größere Synthese herzustellen. Das ist nämlich meines Erachtens möglich. Aber ich möchte erstmal die Klangfarbe Swedenborgs doch etwas herausarbeiten. Fangen wir vielleicht bei dem Gemüt an. Swedenborg war, wie ihr wisst, und so erschließt sich das uns dann auch ein wenig. Also bevor er die geistigen Welten erforschte, war Swedenborg ja Anatom. Er hat umfangreiche Werke geschrieben über den menschlichen Körper. Und der Gedanke dahinter war eben der, dass er wirklich ein Mensch war, der zum Grund der Dinge vorstoßen wollte. Und der sich insbesondere eben auch die Frage stellte, wo ist die Seele? Also die Frage nach Seele und Körper, Geist nicht, aber Seele und Leib, das war zu Swedenborgs Zeit eine wichtige Frage. Wenn ihr euch philosophisch ein bisschen auskennt, das Stichwort wäre zum Beispiel René Descartes. Die Frage, wie Leib und Seele zusammenhängen. Das Leibliche ist res extensa, also Dinge, die Raum in Anspruch nehmen, die räumlich ausgedehnt sind. Und Seelisches ist res cogitans, also denkende Substanz sozusagen. Und für Descartes sind das zwei Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das einzige Problem für Descartes ist nur, es gibt Menschen und da haben die Dinge was miteinander zu tun. Denn wir können zwar, wenn wir uns von außen betrachten und wenn wir auf dem OP-Tisch liegen, dann kann der Operateur uns öffnen und er braucht keine Angst haben, dass da irgendwie unsere Seele die Luft rausgeht, also weil die Seele ja der Atem ist und wir dann also wieder zugenäht werden und die Seele ist weg, nicht wahr? Also so ist es nicht, sondern man kann den Körper operieren, ohne die Seele zu finden. Die gehört also offensichtlich einer anderen Dimension an. Also Swedenborg suchte nun aber die Seele und kam auf den an und für sich genialen Einfall zu sagen, wo suche ich die Seele am besten? Jetzt wäre mal gespannt, was ihr als Antwort liefern würdet. Also angenommen, ihr würdet das Programm entfalten und würdet sagen, ich glaube jetzt nicht dem Swedenborg, ich glaube nicht dem Lorber, ich will einfach mal nachforschen, wo die Seele ist. Und Swedenborg sagt, na, die Seele ist im Körper, wenn sie denn irgendwo ist. Also untersuche ich den Körper in der Hoffnung, irgendwann die Seele zu finden. Und sein Gedanke war dann allmählich der, dass er sagte, die Seele ist überall im Körper und gleichzeitig nirgends im Körper. Die Seele ist ein Wahrer überall und nirgends. So wie Gott auch, hat die Seele mit Gott gemeinsam. Ja, Gott ist auch überall und nirgends. Ne? Aber die Seele schafft sich, weil sie ein strukturiertes, nämlich nach Menschenform strukturiertes Gebilde ist, schafft sie sich auf der physischen Ebene eine Gestalt, die Zeugnis von der Seele ablegt. Und so kommt Swedenborg dann zu seiner Vorstellung der Entsprechungen zwischen Seele und Leib. Und ich sage das deswegen, weil er dann eben unter anderem sich aus dem Aufbau des Körpers und seiner Teile erschließt, wie die Seele wohl aufgebaut ist und funktioniert. Das ist ein sehr faszinierender Gedanke. Wir könnten theoretisch eine Psychologie entwickeln aus einer Anatomie heraus. Ja, denn der Körper ist ein Spiegelbild der Seele und wir können die Seele eben leider nur im Spiegel des Körpers sehen. Es gibt Körperorgane wie das Gesicht, in dem wir sehr gut die Stimmungen des Menschen erkennen können. Aber das Gesetz geht viel weiter, das Gesetz der Entsprechungen, wie innen so außen. Also können wir aus unserer ganzen physischen Körpergestalt eigentlich das Wesen unserer Seele erschließen. Swedenborg trifft in der jenseitigen Welt Engel, die sagen ihm, sie können aus einer Handbewegung die ganze Geschichte eines Menschen ablesen. So ist in dem Kleinsten alles enthalten. Und so entdeckt Swedenborg, dass im Körper es eine große Steuerregion im Kopf gibt, wo das Gehirn eine gewichtige Rolle hat. Und es gibt ein zweites großes Lebenszentrum im Brustraum, wo Herz und Lunge eine große Bedeutung haben. Und daraus schließt er eben den tieferen Aufbau der geistigen Bereiche des Menschen. Im Gehirn ist zu erkennen, dass das Gehirn aus zwei Hirnhälften besteht, nämlich rechte Hirnhälfte und linke Hirnhälfte und Großhirn und Kleinhirn. Also wir haben im Gehirn einen Dualismus. Wir haben übrigens im gesamten menschlichen Körper einen Dualismus. Wir haben zwei Augen, wir haben zwei Nasenlöcher, wir haben zwei Münder. Also der sind... Also zumindest haben wir zwei Ohren. Zwei Hände haben wir, zwei Nieren haben wir, zwei Herzkammern haben wir, zwei Lungenflügel haben wir und so weiter. Nur mit dem Mund stimmt das irgendwie nicht so ganz. Aber da haben wir zumindest Oberlippe und Unterlippe. Und diese Zweispurigkeit ist Ausdruck einer grundsätzlichen Dualität im geistigen Bereich, nämlich Liebe und Weisheit. Gottes Wesen ist Liebe und Weisheit und diese Spuren finden sich überall. Und Liebe und Weisheit wirken zusammen in der Tätigkeit. Das ist der Heilige Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Liebe, der Vater, Sohn, die Weisheit und der Heilige Geist, die göttliche Wirksamkeit. Liebe, Weisheit und Nutzwirkung oder Tat. Und so sieht Swedenborg also, dass das Gehirn, und das war zu seiner Zeit ja neu, zu Swedenborgs Zeiten hat man die zentrale Bedeutung des Gehirns noch gar nicht erkannt, Ja, also Swedenborg war einer der ersten, der den Gedanken entwickelte, dass bestimmte Gehirnregionen verantwortlich sind für bestimmte Geistestätigkeiten. Also man hätte damals gedacht, man kann das Gehirn ähnlich entfernen wie den Blinddarm, da passiert nichts. Nicht wahr? Also weil Swedenborg nun in der Entdeckerfreude stand, die Bedeutung des Gehirns für unsere geistige Tätigkeit zu erkennen, deswegen schloss er darauf, dass es in unserem Geistwesen Mens, Gemüt, Geist gibt. Und er sagt, der menschliche Geist besteht aus zwei Hälften, große und kleine, wie das Gehirn. Und diese zwei Hälften des menschlichen Geistes sind unsere grundlegenden Fähigkeiten, die wir als Menschen haben, in unserer bewussten Geistestätigkeit. Und welche Fähigkeiten sind das? Das sind Wille und Verstand oder anders gesagt Zielgerichtetheit und Unterscheidungsvermögen. Das sind unsere beiden grundlegenden Fähigkeiten. Wenn wir nicht unterscheiden können, ist alles eine graue Masse. Und wenn wir nicht in dem, was sich uns allmählich immer differenzierter vor Augen zur Ansicht gibt, Ziele definieren können, dann sind wir wie ein Schiff ohne Landkarte oder wie ein Segelschiff, das nicht weiß, dass es nach Amerika segeln möchte. Weil wir brauchen also in der unendlichen Wassermasse, brauchen wir Ziele, um uns in Bewegung setzen zu können. Und diese beiden Fähigkeiten hat der Mensch, Zielgerichtetheit und Unterscheidungsfähigkeit als die beiden grundlegenden Fähigkeiten von Mens im swedenborgschen Sinne, also des menschlichen Geistes. Und dieser menschliche Geist, dieses Gemüt, wie es in den Tafelübersetzungen zum Ausdruck kommt, steht eben in dem swedenborgschen Trichotomismus zwischen Anima und Corpus. Wir werden das bei Lorber auch sehen, nur da steht die Seele in der Mittelstellung zwischen Geist und Körper. Mit der Mittelstellung ist aber die Möglichkeit der Entscheidung verbunden. Dadurch, dass der menschliche Geist differenzieren kann und Ziele definieren kann, dadurch kann er sich entscheiden. Und er kann sich nach Swedenborg eben entscheiden, Entwicklungsrichtung Richtung Anima, Richtung Seele, oder Entwicklungsrichtung Richtung Körper, uns immer mehr in den Körper, in die Materie hineinleben oder in den Geist. Also soweit mal zum swedenborgschen Geistbegriff, der befremdet uns vielleicht ein bisschen, wenn wir die Lorber-Schriften intensiv studiert haben, weil bei Lorber, werden wir gleich sehen, das Herz bedeutend wichtiger ist. Das Gehirn ist bei Lorber auch nicht unwichtig, aber ihr wisst, das Herzdenken ist für Lorber natürlich die große Übung, die wir machen müssen. Aber im Gehirn werden uns das, die Gedanken, die eigentlich im Herzen produziert werden, bewusst. Das Gehirn ist also die Bewusstseinszentrale. Lorber macht uns bewusster, dass das Gehirn sich zum Herzen verhält, wie der Mond zur Sonne. Der Mond hat sein gesamtes Licht eigentlich von der Sonne. Nur stellt euch vor, wir würden nie einen Sonnenaufgang erleben, dann würden wir das Licht des Mondes, das die Nacht auch einigermaßen erhält, für ausreichend halten. Und so ähnlich ist es mit uns, wenn die Sonne der göttlichen Liebe im Herzen nicht aufgeht, nicht wahr? Dann halten wir das Denken im Gehirn für das eigentliche Licht. Aber es ist nur ein Reflexionslicht. Deswegen spricht die Sprache sehr gut davon, dass wir doch reflektieren sollten. Ja, weil im Gehirn das Licht, das von woanders her seinen Ursprung kommt, zurückgeworfen wird, reflektiert wird. Das Gehirn also als der große Reflektor. Das ist auch ein Stück weit der Fortschritt der Offenbarungen von der Bibel über Swedenborg zu Lorber, dass uns immer mehr zugemutet wird, ein Verständnis zu entwickeln für den Feuerherd. Ja, da, wo wirklich das göttliche Feuer brennt. Die Offenbarungen führen uns nach und nach an den eigentlichen Feuerherd heran. Zum Körper muss ich nicht viel sagen, der ist jedem Menschen mehr oder weniger geläufig. zum Swedenborgschen Seelenbegriff noch kurz, dass Swedenborg eben Wert darauf legt. Dazu möchte ich auch kurz was vorlesen. Swedenborg ist derjenige, der sagt, die Seele ist zwar an und für sich das Lebensprinzip des Körpers, denn wenn die Seele den Körper verlässt, dann verlässt das Leben den Körper. Das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, wenn Menschen sterben. Also scheint die Seele das Leben des Körpers zu sein. Und man sagt ja auch, dass die Seele nach dem Körper weiterlebt. Von daher schließt sich die Scheinbarkeit des Wahren an, also die vorläufige Erkenntnis an, dass die Seele das Leben ist. Und Swedenborg bereitet die Offenbarung durch Jakob Lorber in gewisser Weise vor, indem er sagt, dass die Seele, obwohl sie bereits, wie wir durch Lorber erfahren, ein Geist ist, der sich aus den Fesseln des materiellen Gerichtes schon etwas mehr befreit hat und somit schon lebendiger ist, ist sie dennoch noch nicht selbst das Leben, sondern ihrerseits Aufnahmeorgan für ein noch höheres Leben. Das benennt Swedenborg noch nicht, aber bei Lorber ist es der Funke. Nur ein Fünklein im Herzen der Seele ist das, was man das Leben nennt. So ungefähr geht da ein Zitat bei Matthäus im großen Johannesevangelium. Der Körper ist noch sehr tot, noch sehr im Gericht, obwohl er bereits ein vegetatives Leben hat. Also ist auch schön so. Wenn ich immer daran denken müsste, jetzt muss ich verdauen, dann würde ich wahrscheinlich das immer wieder vergessen. Also der Körper erledigt vieles von selber, aber dennoch die höheren Sachen der Seele sind nicht im Körper. Fühlen, Ängste, die können sich zwar im Körperlichen niederschlagen, dass ich meinen Magen zusammenzieht oder kalte Haut bekomme oder so, wenn die Seele Angst hat, aber das ist dann eine Widerspiegelung seelischen Lebens im Körper. Der Körper an sich ist damit nicht berührt. Aber die Seele selber, sagt Swedenborg, und damit endet ja die Offenbarung durch Swedenborg, Seele ist zwar schon lebendiger als der Körper und ist das Lebensprinzip des Körpers, aber tiefer betrachtet ist sie ihrerseits wiederum nur ein Aufnahmeorgan des Lebens. Deswegen kann man sagen, dass der Mensch spirituell tot sein kann, dann käme er in die Hölle, würde man sagen, dann eben theologisch, wenn er sich für den Einfluss des göttlichen Geistes nicht öffnet, oder eben spirituell lebendig sein kann, wenn er sich von dem Geist Gottes erfassen lässt. Ich zitiere mal kurz hier einen Abschnitt aus Swedenborg und dann gehen wir zu Lorber weiter. Ein geistiger Einfluss von der Seele in den Körper ist uns bereits von scharfsinnigen Geistern überliefert. Nicht aber ein Einfluss in die Seele und durch sie in den Körper, obwohl doch bekannt ist, dass alles Gute der Liebe und alles Wahre des Glaubens von Gott in den Menschen einfließt und nichts dergleichen von ihm selbst stammt. Dieser von Gott kommende Einfluss ergießt sich zunächst in die Seele, dann durch sie in das rationale Gemüt und dadurch schließlich in das, was den Körper bildet. Also die Seele ist ihrerseits bereits offen für einen Einfluss und von dort ergießt sich der Lebensfluss dann bis ins Körperliche. Wer den geistigen Einfluss anders erforscht, der gleicht einem Dummkopf, der die Ader der Quelle verstopft und dort dennoch hervorquellendes Wasser sucht. Oder einem, der die Entstehung eines Baumes aus der Wurzel, nicht aber aus dem Samen ableitet. Kurz einem, der Abgeleitetes ohne seinen Ursprung betrachtet. Die Seele nämlich ist nicht in sich selbst das Leben, sie ist vielmehr ein aufnehmendes Organ des Lebens, das von Gott kommt, der das Leben in sich selbst ist. Und jeder Einfluss ist einer des Lebens, somit einer von Gott. Deswegen heißt es, Jahwe Gott hauchte in die Nasenlöcher des Menschen die Nishmat Chayim, die Seele des Lebens. Das Einhauchen der Seele der Leben, im Hebräischen ist das ein Plural, weil nämlich geistiges Leben aus Liebe und Weisheit besteht, das Einhauchen der Seele der Leben in die Nasenlöcher meint das Einströmen der Wahrnehmung des Innewerdens, des Guten und Wahren. Der Herr sagt von sich, wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben in sich selbst zu haben. Leben in sich selbst, das ist Gott. Das Leben der Seele aber ist Leben, das von Gott einfließt. Also die Seele in unseren seelischen Bereichen. Sollten wir uns als spirituelle Menschen als grundsätzlich aufnehmend wahrnehmen. Und die Art und Weise, wie wir diese Aufnahmefähigkeit wahrnehmen können, ist zum Beispiel die Sehnsucht zu entwickeln. Ja? Je mehr wir Hoffnung, Sehnsucht, ein seelisches sich weiten und ausstrecken in uns spüren, desto mehr werden wir wirklich seelisch lebendig. Denn das Wesen der Seele ist es, so eingerichtet zu sein, dass es durch und durch aufnehmend ist. Die Seele ist ein perfektes Organ für den Empfang des göttlichen Geistes. Da nun jeder Einfluss ein Einfluss des Lebens ist, das durch aufnehmende Organe wirksam ist, von denen die Seele das Innerste und Erste im Menschen ist, deswegen muss man, will man den Einfluss richtig auffassen, von Gott ausgehen und nicht von der mittleren Stufe. Also, das ist jetzt dieser Trichotomismus bei Swedenborg. Ich habe euch versucht, den ein bisschen lebendig zu machen. Die Seele, die Anima, Mens und Corpus. Und ich habe auch schon gesagt, dass sich von diesem Grundgerüst, das Swedenborg hier aufspannt, bereits Fühler ausstrecken zu dem Trichotomismus, wie er dann in der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber uns beschrieben wird. Und damit machen wir eine Pause von 5 Minuten und dann werde ich mich dem Lorber-Schrifttum zuwenden.